Wir befinden uns im Donnerstag-Gottesdienst
in der Reihe vom Kreuz, Jesus und das Kreuz. Und was hat das Kreuz mit uns heute zu tun? Also was hat Jesus hängend am Kreuz mit uns heute, mit unserem Leben heute zu tun? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch mit dem Leben von Jesus schon vertraut sind. Jesus ist wahrscheinlich die einflussreichste Person, die es jemals gab auf der Welt. Er hat 3 Jahre lang gewirkt und es gibt heute, 2000 Jahre danach, noch Millionen von Menschen, die seinem Beispiel folgen und die sich ihm anvertraut haben. Jesus hat die Zeit, die er hier auf der Welt verbracht hat, damit verbracht, Gutes zu tun. Er hat Leuten geholfen, wo es nur ging. Er hat wenn Leute krank waren, dann hat er sie gesund gemacht. Wenn Leute gebunden waren in Ängsten, in Zwängen, in Süchten, dann hat er sie frei gemacht. Wenn Leute arm waren oder unterdrückt wurden, dann hat er ihnen geholfen und er ist für sie eingestanden. Das war so das Leben von Jesus. Die Bibel sagt, dass Jesus ohne Sünde war, dass er nichts falsch gemacht hat. Alles, was er gemacht hat, war gut und richtig. Und dass Jesus nicht gekommen ist, um zu richten. Jesus ist nicht mit dem Zeigefinger, mit dem erhobenen Zeigefinger gekommen, um uns zu zeigen, wie es endlich mal richtig geht, sondern Jesus ist gekommen, um zu retten. Jesus ist gekommen, um etwas zu geben, um uns zu helfen. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und Jesus hat so viel geholfen und Jesus hat den Menschen so sehr im Blick gehabt, dass er manchmal, um Leuten zu helfen, auch gegen seine kulturellen und Richtlinien gehandelt hat. Ja, also hat er für Aufsehen gesorgt, weil er, um Leuten zu helfen, so gehandelt hat, wie keiner damit gerechnet hat und wie das auch bei manchen Leuten für Aufsehen gesorgt hat. Für manche Leute war Jesus ein Dorn im Auge. Manche Leute waren nicht besonders glücklich über ihn. Besonders die religiösen Führer. Jesus hatte sie immer wieder kritisiert für ihre falsche Frömmigkeit, für ihre Scheinheiligkeit. Und in seinem Licht sahen sie oft sehr schlecht aus. Und viele Juden in der Zeit von Jesus wollten Jesus tot sehen. Sie waren überhaupt nicht glücklich damit, wie Jesus gehandelt hat und was Jesus gesagt hat. Den Text, den wir uns heute gemeinsam anschauen, der handelt in Jerusalem. Und in Jerusalem ist gerade sehr, sehr viel los, weil Passafest ist. Ja? Und Passafest ist eins der größten jüdischen Feste und somit gehen alle Leute, die was aus sich halten, nach Jerusalem, um das da zu feiern. Jerusalem ist also voll von Menschen und es ist viel los. Und unter anderem ist auch Jesus da und die jüdischen Führer. Und sie sagen, lass uns doch diese Chance jetzt nutzen. Jetzt, wo wir alle beisammen sind, lass uns die Chance nutzen und Jesus gefangen nehmen und ihn vor Gericht zerren, ihn verurteilen, damit wir ihn dann töten können, damit wir ihn dann ans Kreuz hängen können, dass er stirbt. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben Jesus gefangen genommen und sie haben ihn vor den Hohen Rat der Juden gestellt. Und da ging es ganz schnell. Sie haben Jesus für schuldig befunden. Nun war es so, sie wollten Jesus töten. Sie wollten ihn zu Tode verurteilen. Also haben sie, und es war ein bisschen schwierig, weil Israel unter der Besatzung von Rom stand. Das war die antike Weltherrschaft. Und die Römer hatten den Juden verboten, Leute hinzurichten, Leute zu töten. Und somit musste Jesus vor ein römisches Gericht, vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus, und dafür schuldig erklärt werden, damit Jesus getötet werden kann. Und das haben sie auch gemacht. Sie sind dann also vor den Hohen Rat gegangen, haben da Jesus für schuldig befunden. Und dann sind sie zu Pontius Pilatus gegangen. Alles musste sehr schnell gehen, weil es auch kurz vorm Sabbat war, also dem jüdischen Ruhetag. Und natürlich am Sabbat durfte man keine Leute kreuzigen, es durfte auch niemand hängen. Also mussten sie sicherstellen, dass sie es so früh noch machen, dass sie Jesus also so früh ans Kreuz hängen, dass Jesus dann zu Beginn des Sabbats schon tot ist, damit sie ihn dann schon wieder abhängen können. Also sie waren sehr in Eile und und wollten Jesus unbedingt tot sehen und führen jetzt Jesus vor Pilatus. Und diese Stelle wird uns die Eva vorlesen, aus der Übersetzung das Buch.
Ich lese aus Lukas 23. Da erhob sich die ganze Versammlung und führte Jesus zu Pilatus. Sie fingen an, ihn anzuklagen mit den Worten: Wir haben mitbekommen, dass dieser Mann unser Volk aufwiegelt. Er verbietet den Leuten, dem Kaiser die Steuer zu bezahlen und bezeichnet sich selbst als Messias, als König. Da befragte Pilatus ihn: Du bist also der König der Juden? Jesus gab ihm die Antwort: Du sagst es. Pilatus sprach nun zu den obersten Priestern und der gesamten Volksversammlung: Ich kann bei diesen Menschen nichts entdecken, was strafwürdig wäre. Doch sie bestürmten ihn mit den Worten: Er hetzt das einfache Volk auf. Überall in Judäa hat er seine Lehre verbreitet. Er hat damit in Galiläa angefangen und ist bis hierher gekommen. Als Pilatus das hörte, fragte er sie, ob der Mann aus Galiläa stamme. Als er erfuhr, dass er aus dem Herrschaftsbereich von Herodes stammte, schickte er ihn zu Herodes. Der hielt sich in diesen Tagen ebenfalls gerade in Jerusalem auf. Als Herodes Jesus zu sehen bekam, freute er sich sehr. Denn schon seit geraumer Zeit wollte er ihn unbedingt zu Gesicht kriegen, weil er schon vieles über ihn gehört hatte. Er hoffte nämlich darauf, ein Wunderzeichen von Jesus miterleben zu können. So befragte er Jesus mit vielen Worten, doch der gab ihm überhaupt keine Antwort. Die obersten Priester und die Theologen standen auf und beschuldigten Jesus heftig. Da überschütteten Herodes und seine Soldaten Jesus mit Verachtung und Spott. Sie zogen ihm ein weißes Obergewand an und sandten ihn zurück zu Pilatus. So geschah es, dass Herodes und Pilatus an diesem Tag zu Freunden wurden. Vorher waren sie nämlich Feinde gewesen. Pilatus rief nun die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sagte zu ihnen: Ihr habt mir diesen Mann hergebracht mit der Behauptung, dass er das Volk aufwiegelt. So habe ich ihn in eurer Gegenwart verhört. Doch ich habe nicht erkennen können, dass er sich wirklich irgendwas von dem hat zu Schulden kommen lassen, weswegen ihr ihn anklagt. Genauso wenig hat Herodes ihn für schuldig befunden, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Also hat er nichts getan, was die Todesstrafe rechtfertigen würde. So werde ich ihn jetzt schlagen lassen und ihn dann freilassen. Da schrien sie alle durcheinander: Schaff diesen Mann aus dem Weg und lass uns den Barabbas frei. Barabbas war wegen eines Aufstandes, der in der Stadt Jerusalem stattgefunden hatte, und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Noch einmal redete Pilatus auf sie ein, weil er Jesus freilassen wollte. Doch sie schrien: ans Kreuz mit ihm. Ein drittes Mal sagte Pilatus zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, das die Todesstrafe verdient. Ich werde ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie setzten ihm mit lautem Geschrei zu und forderten, dass Jesus ans Kreuz genagelt würde. Ihr Geschrei nahm Überhand. Da sprach Pilatus das Urteil, das ihrer Forderung entsprochen werden sollte. Und er ließ den frei, der wegen des Aufruhrs und des Mordes ins Gefängnis geworfen worden war und den sie gefordert hatten. Aber Jesus lieferte er ihrem Willen aus.
Ihr kennt das Ende der Geschichte. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Seine Handgelenke werden durchbohrt mit Nägeln, seine Beine, und er leidet den oder einer der schlimmsten Tode, die man erleiden kann. Aber warum das Ganze? Warum hat Jesus die Strapazen dieser Welt überhaupt auf sich genommen? Warum hätte nicht Jesus im Himmel mit seinem Vater bleiben können, da wo alles gut ist, wo alles gerecht ist, wo es kein Leid gibt? Wieso ist Jesus in dieses Chaos gegangen, in dieses Chaos der Welt, wo es nur so vor verrückten Herrschern wimmelt, wo es Naturkatastrophen gibt, wo es Lügen, Intrigen gibt, wo es Ungerechtigkeit gibt? Wieso hat das Jesus alles auf sich genommen? Gott hatte den Juden vor vielen, vielen hundert Jahren vorher versprochen, einen Retter zu schicken, einen Herrscher zu schicken, der kommen wird und der die Gebundenen frei macht, der die Kranken heil macht und der die Gnade Gottes verkündet. Und das war die Erwartung, die die Juden in der Zeit hatten, dass Gott endlich einen Herrscher schicken wird. Und es gab viele verschiedene Vorstellungen, wie dieser Herrscher nun sein wird. Aber wahrscheinlich die am meisten verbreiteste war, dass Gott einen politischen Herrscher, einen König schicken wird, der Israel wieder frei machen wird von der Unterdrückung der Römer und Israel zu einem starken, großen, unabhängigen und reichen Land machen wird. Und genau in diese Erwartung ist Jesus hineingetreten. Genau in diese Erwartung hat sich Jesus gestellt und hat gesagt, ich bin der, auf den ihr wartet. Ich bin der von Gott Versprochene. Doch die Leute haben es nicht verstanden, was Jesus eigentlich wollte. Sie haben erwartet, okay, wenn er das jetzt ist, das haben in der Zeit mehrere Leute behauptet, aber wenn Jesus das jetzt ist, dann wird er doch sich beginnen, gegen die Römer zu wehren. Er wird Leute um sich formieren und er wird an die Spitze des Landes kommen und er wird dann endlich uns zu einer freien Nation machen. Doch sie haben nicht verstanden, dass Jesus ein geistlicher Herrscher war, dass Jesus eine geistliche Herrschaft meinte und dass Gott eine geistliche Herrschaft versprochen hat. Sie haben nicht verstanden, dass ihre spirituelle und geistliche Not viel größer war als ihre politische. Und was ist das Reich, über das Jesus herrscht? Die Bibel sagt Reich Gottes oder Himmelreich oder Königreich Gottes. Es ist überall da, wo Jesus als König anerkannt wird. Wenn wir Lobpreis machen und die Lieder singen, dann erkennen wir Jesus als unseren König an und dann kommt das Reich Gottes über uns. Das Reich Gottes ist der Ort oder die Situation, in der Gott die volle Herrschaft hat, wo nichts passiert, was Gott nicht will. Und ihr könnt mal in der Bibel gucken, was die Bibel sagt über den Himmel oder das Himmelreich oder das Reich Gottes. Es ist also vielmehr so, dass Jesus nicht gekommen ist, um uns von der Welt abzuholen und an diesen einen Ort zu bringen. Und wir jetzt hier sind und warten wie wir auf einen Bus, dass Jesus irgendwann kommt und das dann macht. Sondern Jesus ist vielmehr gekommen, um den Himmel, um das Reich, seine Herrschaft auf die Erde zu uns zu bringen. Und das ist auch der Grund, warum wir beten im Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und deshalb ist Jesus auch ein König. Ja, Jesus ist ein König. Jesus ist der, der das Reich Gottes beherrscht. Und dieser König ist viel mächtiger als alle Könige dieser Welt. Er ist der König der Könige. Johannes hat in seinem Evangelium den Dialog zwischen Jesus und Pilatus noch mal ein bisschen näher aufgenommen. Und das hilft uns, glaube ich, zu verstehen, was Jesu Intention war. Ich lese uns das mal kurz vor. Dann fragte Pilatus ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, machst du diese Aussage aus dir selbst heraus? Oder haben andere dir das über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Dein eigenes Volk und die gesamten obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Jesus gab ihm die Antwort. Meine Königsherrschaft stammt nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum seinen Ursprung in dieser Welt hätte, dann hätten meine Diener dafür gekämpft, dass ich nicht in die Hände der jüdischen Führung gerate. Nun ist aber mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, bist du also doch ein König? Und Jesus antwortete, du selbst sagst es, dass ich ein König bin. Gottes Intention, als er Jesus geschickt hat, war, Hoffnung zu bringen. war eine Macht zu schicken, die stärker ist als alle Mächte dieser Welt. Eine Hoffnung, die wir vielleicht jetzt nicht immer sehen, aber die weitergeht als das, was wir haben. Eine Macht, die stärker ist als das Schicksal. Ein Herrscher, der stärker ist als alle Herrscher dieser Welt. Wenn ich mich mit diesem Text beschäftige, dann bin ich immer wieder davon berührt, wie viel Jesus bezahlt hat, wie viel Jesus gegeben hat, um uns diese Hoffnung zu geben. Jesus wird von den Juden, wird er vor Pilatus geschickt. Mit der Anklage, er wiegelt das Volk auf. Er hetzt das Volk auf. Und das war natürlich etwas, wovor Pilatus sehr Angst hatte. Besonders in der Zeit des Passas, wo gerade so viele Leute in Jerusalem waren und die religiöse Stimmung so voller Spannung war. Und die Juden wussten ganz genau, das ist ein Punkt, wobei wir bei Pilatus gut landen können. Und sie sagen, Jesus ist der, der peitscht das Volk auf. Und es ist ganz, ganz interessant. Pilatus findet dreimal nichts Falsches an Jesus. Er findet nichts. Er findet keinen Grund, warum er ihn verurteilen könnte. Dreimal sagt Pilatus, ich finde nichts Falsches. Das setzt voraus, dass Pilatus gesucht hatte, aber er hat nichts gefunden. Und wo die Juden merken, dass die rationalen Argumente bei Pilatus nicht mehr wirken, fangen sie an, das Volk aufzuwiegeln. Sie machen genau das, wofür sie eigentlich Jesus beschuldigen. Und Pilatus sagt, ich finde keine Schuld an diesem Mann. Und das Volk gibt Gas und sagt, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn und überstimmt ihn. Und dann kapituliert er und sagt, okay, dann macht, was ihr wollt. Dann sagen sie, Jesus würde den Leuten anweisen, keine Steuern zu bezahlen. Das stimmt aber nicht. Jesus hat den Leuten angewiesen, dass sie dem Kaiser Steuern zahlen sollen. Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Jesus hatte viele Möglichkeiten, sich in diesem ganzen Prozess aus der Affäre zu ziehen. Spätestens bei Herodes, wo Herodes sich doch gefreut hat, Jesus nicht zu sehen, weil er doch auch endlich mal ein Zeichen sehen wollte. Da hätte doch Jesus ein Zeichen machen können. Und wenn das vielleicht nicht funktioniert hätte oder warum auch immer, dann hätte er doch wenigstens die Möglichkeit nutzen können, sagen können, ey, das ist hier ein großes Missverständnis. Mir wird hier Unrecht getan. Und er hätte sich so leicht rechtfertigen können. Aber Jesus hat nichts gesagt. Jesus hat sich einfach hingegeben. Weil er wusste, dass er das tun muss. Weil er wusste, wenn er die Menschen dieser Welt retten will, dann muss er diesen Weg gehen. Denn Jesus hat mit dem Kreuz am Tod, hat er die Macht und die Folgen der Sünde auf sich genommen und mit sich begraben. Er ist mit der Sünde in den Tod gegangen, so dass die Sünde für uns gestorben ist, dass die Folge und die Macht der Sünde für uns gestorben ist und keine Macht mehr über uns hat. Nun können wir an seiner Herrschaft teilhaben. Und ich finde es ganz interessant, wie Lukas uns ein kleines Bild hinterlässt, wie diese Erlösung für uns aussehen kann. Nämlich in Barabbas. Barabbas wird auch gefangen gehalten, aber zu Recht. Weil er Leute getötet hat, weil er ein Mörder war und weil er wirklich einen Aufstand in Jerusalem gemacht hat. Und dieser Schuldige, der Strafe verdient hat, der wird mit dem getauscht, an dem Pilatus nichts gefunden hat. Und Barabbas ist frei. Ja, Jesus trägt die Schuld für uns. Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, hat schon viele hundert Jahre vor dem Leben von Jesus prophezeit, dass Jesus kommen wird. Und er hat prophezeit oder er hat gesehen, was Jesus tun wird. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat alles, alle unsere Übertretungen, alles, was uns bindet und uns daran hindert, Gott zu sehen und zu Gott zu kommen, hat er auf sich genommen und ist damit ins Grab gegangen. Aber dabei blieb es nicht. Jesus ist auferstanden 3 Tage danach und hat erwiesen, dass seine Kraft stärker ist als alle Kräfte dieser Welt. Jedem von uns wird irgendwann der Tod blühen, egal wie mächtig wir sind, egal wie schwach wir sind, egal wie reich wir sind, egal wie arm wir sind. Jeder von uns muss mal sterben. Es gibt ja dieses Sprichwort, eins ist sicher, das ist der Tod. Aber Jesus hat die Macht und das, was allen gilt, hat er erwiesen, dass er stärker ist als das, dass seine Macht über der Macht dieser Welt ist, der Macht der allen irdischen Gesetzen, dass seine Macht größer ist und dass seine Macht weitergeht. Und es ist egal, was dich beherrscht. Ob das Politik ist, ob das schwere Situationen sind, ob das Naturkatastrophen sind, wie wir nachher für Japan beten, ob das ein verrückter Herrscher ist wie Gaddafi, der die Macht nicht loslassen will. Jesus hat erwiesen, dass seine Macht weitergeht. Japan und Gaddafi sind nicht das Ende vom Lied, sondern es geht weiter. Die Macht Jesu ist größer. Das war jetzt alles sehr theoretisch. Und ich habe mir überlegt, wie können wir das praktisch machen? Was bedeutet das jetzt für uns? Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die mir vor 6 Jahren oder so zugetragen wurde. Und die mich seitdem echt immer wieder beschäftigt und nicht loslässt. Und das ist eine Geschichte von Annette, die ich jetzt nämlich interviewen werde darüber. Annette, wir haben ja schon deinen Namen gehört. Du heißt Annette, du bist Lehrerin an der Richtsberg Gesamtschule. Und du hast mir, in Israel war das damals, vor ungefähr 6 Jahren, eine Geschichte erzählt, die mich total bewegt hat. Kannst du uns kurz diese Geschichte erzählen?
Kurz ist die Bedingung, ich gebe mir Mühe. Ich war, bevor ich Lehrerin geworden bin, Krankenschwester, und vor Beginn meines Referendariates wollte ich einen Einsatz als Krankenschwester in Uganda machen. Da gab es zu der Zeit, das war 1985, wahrscheinlich waren da einige von euch noch gar nicht geboren, 1985 war Bürgerkrieg, und wir sind trotzdem zu viert, ein Team, hingeflogen, weil wir im Norden des Landes arbeiten wollten, und es hieß, im Norden ist es ruhig, da könnt ihr arbeiten, da wird euch nichts geschehen. Wir sind da nie angekommen, weil nämlich auf dem Flug von der Hauptstadt des Landes in den Norden unser Flugzeug entführt wurde.
Es ist jetzt ziemlich abgefahren, finde ich. Also ich fand, das war eine sehr abenteuerliche Geschichte. Du wurdest im Flugzeug entführt. Kannst du uns kurz erzählen, wie viele Leute das waren und wie die vorgegangen sind?
Es war eine kleine Maschine, eine Fokker Friendship, da passten nur 50 Leute rein. Und es war voll, war ganz ausgebucht. Und wir waren auch noch froh, dass wir die letzten Plätze ergattern konnten für diesen Flug, weil sich das schon vorher alles rausgezögert hatte. Hatten schon mehrere Tage gewartet. Und dann saßen wir nun endlich drin. Wir flogen so ungefähr 20 Minuten, haben gerade ein Glas Saft gekriegt. Und dann war es vorne plötzlich eine unglaubliche Aufregung, ein Tumult. Frauen, Kinder schrien. Und hinter mir schrie plötzlich immer jemand, don't look at me, don't look at me. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich musste natürlich gucken. Wenn jemand ruft, don't look at me, dann guckt man. Und was ich zu sehen bekam, war wenig erfreulich. Ich war nämlich die zweitletzte Reihe, es war ein kleines Flugzeug. Ich war dann ungefähr noch so ein Stück von einer Gewehrmündung entfernt. Und vorne war jemand mit einem Gewehr, hinten war jemand und im Cockpit war dann auch jemand, wie wir das dann nachher erfuhren.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Stresssituation ist, wenn man auf jeden Fall nicht MacGyver oder sowas heißt. Also das war unglaublicher Stress wahrscheinlich. Du siehst da ein Gewehr direkt neben dir und die Leute bedrohen euch. Wie bist du mit dem Stress umgegangen und ist das, dass du heute hier noch so gesund vor uns stehst?
Ja, es war ein Riesentumult und ich war ja mit einem Team dort und ein älteres Ehepaar war mit dabei. Und die standen dann im Flugzeug und haben ganz laut gebetet, ganz laut zu Jesus gerufen. Ich wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen. Ich war einfach erstarrt und erschüttert vor Angst und hatte plötzlich alle möglichen Bilder im Kopf, die man bis dahin in seinem Leben schon jemals von Flugzeugentführungen gehört hatte. Und die beteten also ganz laut. Und ich war ja Deutsche, ich verstand also ihre Sprache gut. Insofern konnte ich eben auch alles hören, auch durch den Tumult. Und in diesem Augenblick, wie die so beteten, entstand in mir eine ganz feste Gewissheit, dass genauso jetzt auch wie die Entführer Jesus mit an Bord ist. Und dass er derjenige ist, der immer noch die Kontrolle über allem hat. Und ich hatte in dem Augenblick ein ganz tiefes Verständnis dafür, dass selbst wenn mein Leben jetzt zu Ende wäre, es nicht deswegen zu Ende ist, weil diese Entführer das bestimmt haben, sondern weil Gott das dann so gewollt hat. Er war immer noch derjenige, der Bestimmer war. Es waren nicht diese Menschen, selbst wenn sie glaubten, jetzt Macht über unser Leben zu haben, was sie ja auch in dem Augenblick hatten, sie hätten ja schießen können oder das Flugzeug zum Absturz bringen oder was auch immer. Und trotzdem wusste ich ganz tief in meinem Herzen, Jesus ist der Herr. Ist das auch jetzt noch hier in diesem Chaos? Und da hat sich eine ganz tiefe Ruhe auf mich gelegt und dann auch in das Flugzeug hinein. Die wurden dann alle ruhig und wir saßen dann da und flogen weiter und es war zumindest eine äußere Ruhe da. Innerlich war natürlich noch ein Angespanntsein da, was wird werden, aber ich wusste zutiefst, Jesus ist der Herr und mein Leben ist in seiner Hand und in niemand anderes Hand sonst.
Danke, Annette. Das ist natürlich jetzt eine sehr spektakuläre und wilde Geschichte und wahrscheinlich wird nicht jeder von uns mal entführt werden. Aber ich denke, das ist doch trotzdem eine Sache, die wir auf jeden unserer Lebensbereiche anwenden können. Alles, was uns Sorgen bereitet, was uns stresst, sei es das Urteil eines Professors oder eines Lehrers, das Urteil unseres Chefs oder was auch immer, wir wissen, nein, Jesus ist größer und Jesus ist mein Herr. Wir werden gleich Lobpreis machen, wieder mit Daniel und Team. Und wir werden wie immer hinten im Altarraum für euch beten. Für alle, die das wollen. Jeder kann für sich beten lassen. Es ist auch völlig egal, was du für ein Anliegen hast. Wir sind gerne da für dich. Aber ich möchte auch besonders die Leute herausfordern, die für sich sagen, ich habe eigentlich noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Eigentlich habe ich mich Jesus noch nie so anvertraut. Dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du zu uns nach vorne kommst und wir wollen dir darin helfen. Ja, wir wollen dir in diesen Prozess hinein helfen. Okay, ich werde jetzt einmal mit uns beten und dann werden wir anfangen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Herr bist. Und wir beugen uns deiner Herrschaft und sagen, dass du unser König bist. Und ich bete, dass du auch mit deiner Herrschaft jetzt zu uns kommst und uns mit deiner Kraft erfüllst. Jesus, wir loben und preisen dich und dir gebührt alle Ehre. Amen.